Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio und überhaupt einem neuen Video auf diesem Kanal. Letzte Woche Ausnahmezustand bei Calcio Berlin gewesen, zu dem Themenkomplex ganz am Ende der Folge noch ein klein wenig mehr. Ich freue mich in erster Linie, dass ich wieder hier sein kann. Also ich war nicht krank, aber ich war einfach weg. Und dass wir wieder Content machen können, das ist, glaube ich, die Hauptsache in dem Fall. Also die Hauptsache ist gesund sein, aber für uns aus der Jobperspektive natürlich, dass wir hier wieder am Start sind, mit einigen eurer wunderbaren Fragen gestellt, sowohl bei YouTube auf dem Community-Tab, als auch bei Discord, wo ihr Fragen einreichen könnt, wenn ihr zum Beispiel, also erstmal auf dem Discord seid und da kommt ihr drauf, wenn ihr zum Beispiel Supporter bei Patreon seid oder Subs bei uns auf dem Twitch-Kanal. Wir starten rein mit der ersten Frage und sie kommt von Fabrasco315. Gude, bau bitte einen Club mit Bundesligamannschaften aus folgenden Kategorien. Jeder Club darf nur einmal vorkommen und bitte ohne Wolfsburg, da es bei dir ja ein Bias wäre. Also ich habe jetzt hier verschiedene Segmente, unter anderem Wappen, Trikots, Historie, Jugendabteilung etc. pp. Und für jedes dieser Segmente wähle ich, von welchem Bundesliga-Verein ich das nehmen würde, um dann am Ende final vielleicht den, zumindest aus den aktuellen Bundesliga-Teams, ultimativen Bundesliga-Verein zu bauen. Und wir starten rein mit Wappen. Das muss ich ja so betrachten, als würde ich darauf schauen und nur das Wappen sehen und damit keinerlei Verbindungen, was den Verein dahinter angeht, haben, weil das wäre ja für einen komplett neuen Verein. Ich finde ehrlich gesagt, dass Wolfsburg-Wappen sogar ziemlich clean. Ich fand es aber noch geiler als das W oder als die oberen Elemente des Ws. Immer noch so diese kleinen Kerbungen hatten, die halt zeigen sollten, dass es eine Burg ist und deswegen auch Wolfsburg heißt. Habe mich entschieden aber für Eintracht Frankfurt, denn ich finde, der Adler ist ein geiles Tier und Adler im Wappen sieht auch sehr, sehr fresh aus. Grundsätzlich, die meisten Vereine mit Adler im Wappen haben coole Logos, Crystal Palace, Lazio, die Eintracht eben auch. Von daher, wir gehen mit der Eintracht. Trikots. Ja, jetzt gerade zumindest Werder Bremen. Also die haben da ziemlich gekocht, zumindest was das Heimtrikot in 24-25 angeht. Dazu in einem späteren Trikot-Ranking sicherlich mehr, aber Werder stellt die Trikots. Die Historie, die stellt Borussia Mönchengladbach, denn die Historie der Fohlen, die muss sich vor ganz, ganz wenigen Vereinen in Deutschland verstecken. Ehrlicherweise wahrscheinlich nur vor der Historie des FC Bayern. Ansonsten gibt es, glaube ich, was die Titelsammlung angeht, die Menge an glorreichen Jahren in der Vergangenheit, wahrscheinlich keinen größeren deutschen Verein als die Borussia aus Mönchengladbach. Jugendabteilung, Mainz 05 hat, glaube ich, 9 Eigengewächse im Umlauf, Leute wie Stefan Bell, der etliche Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Wir gucken auf eine neue Generation mit Nelly Viper und mit Brian Gruder, der bereits große Spuren in der letzten Bundesliga-Saison hinterlassen hat. Mainz macht in meinen Augen eine sehr, sehr gute Jugendarbeit, haben wir auch gesehen in der Youth League, wo sie sehr, sehr weit gekommen sind. Von daher gerne Mainzer Jugendarbeit für meinen fiktiven Verein. Stadt Union Berlin, ich finde, die Hauptstadt bräuchte eigentlich mehr als einen einmaligen Champions-League-Club. Die Hauptstadt bräuchte eigentlich einen verlässlichen Europapokal-Teilnehmer und sollte einen der größten und erfolgreichen Clubs dieses Landes stellen. Das ist leider nicht so. Vielleicht ist, dit ist Berlin, sagt man ja so schön. Vielleicht ist dit auch Berlin. Aber Stadt, nämlich Berlin. Stadion Signal Iduna Park. Stadion, nicht die Fans. Stadion Signal Iduna Park, weil es ein ordentlicher Kessel, großes Ding, große Stehtribüne. Und damit können wir, glaube ich, arbeiten. Trainerteam Bayer Leverkusen, das wahrscheinlich aktuell beste Trainerteam in der Bundesliga. Daran hat sich für mich auch nichts geändert nach der Ankunft von Vincent Kompany oder sonst irgendwem. Bayer Leverkusen stellt nach wie vor den besten Trainer der Liga und damit wahrscheinlich auch das beste Trainerteam. Den besten Kader stellt, glaube ich, immer noch oder zumindest jetzt wieder der FC Bayern München, der auch schon ein bisschen was auf dem Transfermarkt bewegt hat, unter anderem mit dem durchaus kostspieligen Transfer von Mikael Olise oder Olise. Deswegen den Kader, den dürfen die Bayern stellen. Und jetzt kommt die kontroverse Frage, wer stellt die Fans? Und die Fans stellt für mich, wenn ich bedenke, dass ich ja auch jeden Verein nur einmal wählen darf, aber selbst wenn diese Einschränkung nicht wäre, wäre der Verein eine gute Wahl. Die Fans, die stellt der VfB Stuttgart, weil die sind übertrieben krass, mit die Besten in der Bundesliga, mit die Besten in Deutschland, würde ich sogar sagen. Von daher die Fans gerne vom VfB. Und wenn man das alles kombiniert, zu was für einem Verein auch immer dann das dann sein würde, ist das ein ziemlich brutaler Verein. Verein, der, glaube ich, sehr, sehr viel Laune machen könnte. Und abschließend noch richtig aus Grüße aus der OG-Stadt der Bremer Stadtmusikanten. Ist das Bremerhaven? Weil ich dachte, Bremen wäre die OG-Stadt, aber sei es drum. VfB ist ein gutes Stichwort, denn wir machen weiter mit einer VfB-bezogenen Frage. Und sie kommt von Herr Schaffszeiten 1893. Hallo, du letzter Gesunder von Frag Calcio. Jeder weiß, so heißt der Channel hier. Wie schätzt du den VfB Stuttgart nächstes Jahr ein? Wir verlieren zwar viele Leistungsträger, unter anderem zum Beispiel Serhou Guirassy, Waldemar Anton, Hiroki Ito. Mal gucken, ob sie Dennis Undav dann tatsächlich nochmal holen können oder eben nicht. Nur ein paar Namen zu nennen. Kassieren aber auch viel Geld und kaufen Leute nach. Denkst du, die neuen Transfers wie Demirovic zünden? Wo landen wir in der Tabelle und wie weit kommen wir in der Champions League? Herzliche Grüße aus dem längsten Dorf Europas. Der VfB wird in der Champions League, das kann ich schon mal vorwegschieben, nicht weit kommen. Also ist ja jetzt ein neuer Modus, aber aus diesem Liga-Modus kommt der VfB, glaube ich, nicht aus der, heißt das noch Gruppenphase, aus der Gruppenphase raus. Daran glaube ich nicht, aber das ist auch keine Schande und auch gar nicht weiter schlimm und soll nichts Grundsätzliches darüber bedeuten, wie ich die Arbeit des VfB auf dem Sommertransfermarkt finde. Also, Stuttgart hat natürlich enorme Qualität verloren mit den bereits genannten Spielern, aber auch viele Spieler da, in denen noch extreme Entwicklungssprünge schlummern. Also ein Roh, der jetzt für Schnäppchenpreis, wie ich finde, fest verpflichtet worden ist, der nicht auf der linken Seite, aber auf der rechten Seite kann der ja ähnlich die Rolle spielen, wie sie Hiroki Ito gespielt hat, so dieser Hybrid-Spieler zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger, der so pendelt zwischen den Positionen. Nicht ganz, glaube ich, mit demselben Vorwärtsdrive, wie ihn Ito hat, aber dafür vielleicht defensiv sogar noch einen Ticken stärker und auch noch ein junger Spieler, der viel Potenzial hat, sich zu entwickeln und zu reifen, von dem halte ich sehr, sehr viel. Hatten wir auch, glaube ich, mal, bevor er zum VfB ging, in einem Shopping-Guide für Borussia Mönchengladbach mit drin. Nick Woltemade ist im Endspurt der Bundesliga-Saison 23/24 erstmals so richtig heiß gelaufen, hat dann auch mal angefangen, mal das Tor zu treffen. Und der wurde, glaube ich, eher geholt als erste Option hinter der Startelf. Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht auch, falls der ein oder andere Transfer sich doch nicht realisieren lässt, dass Nick Woltemade schneller eine Bereicherung sein könnte, als einige vermuten würden. Auch von dem Spieler halte ich sehr viel und glaube, der wird dem VfB Freude bereiten und wird dann noch einige Entwicklungsschritte gehen, die ihn zu einem wirklich sehr ordentlichen Bundesliga-Offensivspieler machen dürften. Mit Chabot hat man für einen Preis von 4 Millionen eine super Gelegenheit auf dem Markt ausgenutzt und damit auch, ich glaube, abseits des Fußballerischen ein Vakuum gefüllt, das vielleicht durch den Abgang von Waldemar Anton hinterlassen wird, weil Chabot ist auch ein, ja, Mentalitätsspieler, jemand, der dazwischen haut, jemand, der, glaube ich, aber auch, also, ich glaube, bei Chabot werden einige überrascht sein, wie gut er Fußball spielen kann am Ball, wenn er in so ein VfB-System eingepflegt wird. Ich glaube, der wird da auch in dem Bereich positiv überraschen. Justin Diehl hat mega krasse Anlagen, mega krasses Potenzial, toller 1-gegen-1-Spieler, Tempo, Dynamik, Athletik. Also ich glaube, von dem kann man auch einiges erwarten, wenn auch vielleicht nicht sofort zu Beginn der neuen Saison. Und mit Fabian Rieder hat man von Stade Rennes auch jemanden ausgeliehen, wo ich sagen würde, der passt eigentlich super gut in dieses VfB-System hinein und sollte mit seiner ganzen Spielstärke, seiner Spielintelligenz, seinen technischen Fähigkeiten eigentlich jemand sein, der dem VfB da auch sehr ordentlich weiterhilft. Der Einzige, und dessen Namen habe ich mir aufgehoben bis jetzt, von dessen Transfer ich nicht so ganz überzeugt bin, wo ich in der Tendenz sagen würde, finde ich ein bisschen überbezahlt, das ist Demirovic. Für Demirovic hat der VfB 21 Millionen Euro locker gemacht, zumindest erzählt mir das Transfermarkt.de. Und Demirovic in der abgelaufenen Saison 15 Tore und 9 Vorlagen, 24 Scorer, das sind brutale Zahlen, vor allem für nur in Anführungszeichen den FC Augsburg. Kann man sich auch wegdenken, aber müssen ja nicht die Leute agitieren hier. 24 Scorer, aber auch durchaus ein bisschen überperformt, nicht so sehr bei den Toren, aber wenn man die erwarteten, die Expected Assists, also erwarteten Vorlagen sich anschaut, war da, glaube ich, um 4 oder 5 drüber über dem, was erwartet gewesen wäre. Und Demirovic glaube ich, kann dem VfB gut tun und, glaube ich, kann ein Faktor sein, ein sehr positiver, vor allem im Spiel gegen den Ball, weil der VfB, darf man nicht vergessen, bei aller spielerischen Brillanz der Vorsaison, ist auch eine super fleißige und intensive Mannschaft gegen den Ball gewesen und einen der höchsten Passes per Defensive, oder einen der niedrigsten, besser gesagt, Passes per Defensive Action-Werte gehabt, also mit die wenigsten Pässe dem Gegner zugelassen oder erlaubt, bevor man dazwischen war und in irgendeiner Form dann den Ball oftmals zurückerobern konnte. Und ich glaube, dafür ist Demirovic ein Top-Spieler, der eine Top-Mentalität hat und auch da wieder, glaube ich, dem VfB eine Kante gibt und eine Galligkeit gibt, die gut tun dürfte in der neuen Saison. Und ich glaube auch, also Demirovic kann schon fein performen, der kann auch beim VfB rausgehen mit am Ende vielleicht 10, 11 Toren und eine Handvoll Vorlagen. Ob das dann 21 Millionen Euro wert ist, darüber kann man streiten, aber der VfB muss ja auch irgendwas machen, irgendwie reagieren. Demirovic ist im besten Fußballeralter, ist Bundesliga-Pro. Von daher verstehe ich schon, wo man herkommt, aber mein Bauchgefühl ist ein bisschen zu viel für ihn auf den Tisch gelegt. Mal schauen, wie sich das UNDAF-Thema noch auflöst, ob der dann tatsächlich kommt, ob der VfB da eine Alternative finden muss. Ich finde zumindest, Stuttgart ist dennoch mit dem, wie sie reagiert haben auf ihre Abgänge bisher und wie sie auch vielleicht gewisse Abgänge antizipiert haben. Chris Führig ist jetzt gerade die Bestätigung raus, dass der bleiben wird zum Beispiel, der wird nicht gehen. Ich glaube, Stuttgart ist gewappnet dafür und auch mit einem Trainer ausgestattet und einer Gesamtsituation, wo ich sage, ich rechne mit dem VfB unter den ersten 7 oder 8 Mannschaften in der Bundesliga. Und das, finde ich, ist total in Ordnung. Klar, die wurden Vizemeister, aber es kann nicht ernsthaft die Erwartungshaltung sein, dass sie das nochmal werden, geschweige denn unbedingt unter den ersten 4 landen müssen. Ich glaube, wenn der VfB irgendwo zwischen Platz 6 und 8 ins Ziel kommt, kann man auch schon mit der, wenn man bedenkt, dass sie noch Champions League spielen, eine Mehrfachbelastung haben, dann kann man damit, glaube ich, sehr, sehr glücklich sein. Simke. Simke aus unserem angesprochenen Discord schreibt: Servus Niklas, wie würdest du dein Kickbase-Starter-Team aufstellen, wenn du den 200-Millionen-Modus zocken würdest? Liebe Grüße aus Wien, das ist ausdrücklich kein Placement. Ich hatte einfach nur Bock auf diese Frage, denn bei uns läuft jetzt gerade auch wieder so, also wir haben noch nicht gestartet, aber es wird langsam, glaube ich, Zeit loszulegen und wir haben gerade so ein paar Überlegungen, tatsächlich unter anderem eben diesen 200-Millionen-Euro-Modus, dass jeder dasselbe Budget kriegt, keine zufallszugeloste Mannschaft, was ja auch manche Leute von vornherein schon so ein bisschen bevorteilen kann, und dass wir dann von Scratch die neue Mannschaft aufbauen. Also wir spielen ja eine Runde unter anderem hier mit Broski, mit Splashbruder und ETC, mit Christoph, Nico, ich sind auch dabei, also gute Runde inklusive ein paar von den Kickbase-Jungs, von daher, das läuft jetzt gerade wieder an, wir besprechen auch so ein bisschen, ob es einen Gewinneinsatz geben soll, einen kleinen natürlich nur, und deswegen hatte ich Bock auf diese Frage, weil sie mich ja eventuell tatsächlich beschäftigen könnte in den nächsten Tagen und Wochen, und aus 200 Millionen wohl wissen, dass ich die Spieler natürlich niemals zu Marktwertpreisen kriegen würde, oder viele von denen, habe ich jetzt mal trotzdem marktwertgerechnet 200-Millionen-Truppe gebastelt, die ich dann mir zusammenstellen würde. Wir fangen im Tor an, da würde ich Nübel aufstellen, weil ich möchte jemanden von den Top-Teams der Bundesliga dabei haben, oder ungefähr von fast jedem Top-Team zumindest einen. Nübel wäre mein VfB-Spieler. Linke Defensivseite habe ich Grimaldo, der kostet aktuell 47 Millionen Euro bei Kickbase laut Marktwert. Daneben Nico Schlotterbeck, von dem ich in der neuen Saison Großes erwarte. Ich glaube vor allem unter Nuri Sahin, der wieder Fokus auf Ballbesitz legen wird beim BVB, auf ein strukturierteres Spiel. Ich glaube, da kann ein so aufbaustarker Spieler wie Schlotterbeck eigentlich nur von profitieren. Auf der rechten Defensivseite oder der rechten Hälfte der Viererkette habe ich ein bisschen sparen müssen. Dominik Kohr als einer der beiden Innenverteidiger und rechts davon Agu, der normalerweise nicht rechts spielt, aber ich glaube, bei Kickbase ist das Schöne, man kann die Leute da aufstellen, wo man sie eben aufstellen möchte. Vierer Mittelfeld davor, links Patrick Wimmer, VfL Wolfsburg. Ich glaube, Wolfsburg wird generell unter Hasenhüttl eine bessere Saison spielen als im letzten Jahr. Und Patrick Wimmer, Österreicher, genauso wie Hasenhüttl, vielleicht jemand, der da nochmal unter die Fittiche genommen wird, der nochmal spezielle Förderung kriegt. Also klingt so, als ob der irgendwie so ein Problemkind wäre, um das man sich kümmern müsste. Aber Wimmer ist in meinen Augen immer noch ein guter und vielversprechender Spieler. Und vielleicht ist Hasenhüttl der Richtige, um wieder mehr aus ihm rauskitzeln zu können. Senne Lünen im Mittelfeld, von dem halte ich ja auch bekanntermaßen viel, hat sich, glaube ich, dann hinten raus sehr gut eingefunden und dürfte jetzt als Stammspieler ins neue Werder-Jahr gehen. Daneben Merlin Röhl, Marktwert 5 Millionen Euro. SC Freiburg, bisschen eine Unbekannte aufgrund der neuen Trainersituation, aber Merlin Röhl ist ein toller Fußballer, der, glaube ich, auch nur besser werden wird in den nächsten Jahren. Von daher gehe ich mit dem. Auf der rechten Seite Brian Gruder, Marktwert 11,4 Millionen Euro. Mittlerweile Stammspieler bei Mainz 05, ein absoluter X-Faktor-Spieler, der immer wieder gut ist für ein geiles Dribbling, für eine unerwartete Aktion, der ein gutes Auge hat, der in meinen Augen sicherlich mit zweistelligen Scorerzahlen aus der Saison rausgehen dürfte, von daher gehe ich mit ihm. Und vorne drin Doppelspitze, Tim Kleindienst, 14 Millionen Euro, der kann Flanken kriegen, sowohl von Honorar als auch von Kevin Stöger. Das ist eine sehr, sehr gute Aussicht für einen Spieler mit diesem Profil, also einfach ein kopfballstarker und wuchtiger Stürmertyp, der Tim Kleindienst eben ist, der aber auch gar nicht so schlecht mitspielen kann, deswegen gehe ich da mit Kleindienst und sparen musste ich an der einen oder anderen Stelle, weil ich eben mich für Harry Kane entschieden habe. Letztes Jahr hatte bei uns Nico Harry Kane, hat dafür enorm überbezahlt, aber ich würde trotzdem sagen, es hat sich für ihn gelohnt, denn Kane hat so konstant getroffen und damit auch so konstant gut gepunktet. Also ich habe mehrfach irgendwie 500-Punkte-Spieltage hingelegt. Da so in einem Spieler steckt dann schon die Hälfte von dem, was eigentlich einen vernünftigen Spieltag ausmacht. Von daher, diesmal würde auch ich mit Harry Kane gehen. Und das müsste give or take, müssten das 200 Millionen sein, vielleicht knapp drüber. Aber ich habe auch eine Tendenz eher aufgerundet bei den Marktwerten. Und das wäre auf jeden Fall die 11, die ich da mir zusammenstellen würde, wenn ich denn frei entscheiden dürfte. Nächste Frage ist gar nicht so kompliziert, aber ich finde sie geil, denn sie hat beim Nachdenken bei mir richtig was ausgelöst. Fand es sehr, sehr cool. Und Jifskitfinfin schreibt, das habe ich echt, finde ich, sehr, sehr gut vorgetragen, diesen Namen dafür, dass da kein einziger Vokal drin steckt. Kleine Nostalgiefrage. An was denkst du, wenn du folgende Namen aus meiner Kindheit hörst? Gedanken, Anekdoten, Mythen. Also, da das auch Namen absolut aus meiner Kindheit sind, würde ich fast vermuten, dass du so ein Kind der frühen 90er bist oder der späten 80er. Kannst du ja gerne mal nochmal in den Kommentaren schreiben, wo du da stehst, jahrgangstechnisch. Der erste Name ist Roberto Carlos. Und ich glaube, für die meisten Leute ist die erste Assoziation mit Roberto Carlos eben dieser legendäre Freistoß, den er geschossen hat, der sich so, als wäre es irgendwie wanted und er wäre James McAvoy, der um Schwein herumschießen muss, beziehungsweise, damit es klappt, dann später um Angelina Jolie, diesen Ball da drumherum beamt oder was auch immer er da macht mit dem Ball, der dann eben einschlägt auf eine Art und Weise, wie wir sie seitdem nie wieder gesehen haben. Aber das erste Fußballturnier, mit dem ich so ganz vage Erinnerungen verbinde, so ein paar undeutliche Bilder im Kopf habe, das ist die WM 1998, die in Frankreich war. Wir waren damals, ich glaube, also meine Eltern und ich, meine Großeltern und mein Onkel und meine Tante, mein anderer Onkel und meine beiden Cousins. Wir waren mit 10 Leuten oder sowas, waren wir mit Wohnmobilen in Südfrankreich während dieser WM und es war ein super, also ist auch eine schöne Erinnerung. Ich meine, ich war 5 Jahre alt, da bleibt nicht so wahnsinnig viel hängen. Aber unter anderem eben, dass damals im WM-Viertelfinale Dänemark gegen Brasilien gespielt hat. Und das war eine dänische Mannschaft, die unheimlich viel Spaß gemacht hat, die die gehypten Nigerianer damals 4-1 geschlagen hat im Achtelfinale. Und in diesem Spiel geht Dänemark in Führung, dann 1-1 Bebeto, 2-1 Rivaldo, dann 2-2 Brian Laudrup. Und bei diesem 2-2 von Brian Laudrup kommt er überhaupt nur zum Abschluss, weil ein noch junger Roberto Carlos, ich glaube damals zumindest noch junger Roberto Carlos, noch mit kurzen Haaren, versucht per Fallrückzieher im eigenen Strafraum zu klären, aber den Ball nicht trifft. Und der landet dann bei Laudrup, der zum zwischenzeitlichen 2-2 trifft. Am Ende trifft nochmal Rivaldo oder 10 Minuten später und Brasilien gewinnt mit 3-2. Der Rest ist Geschichte. Aber das ist tatsächlich deswegen meine erste Erinnerung oder Assoziation mit Roberto Carlos, dieser missglückte Klärungsversuch per Fallrückzieher im eigenen 16er. Filippo Inzaghi ist natürlich ein brutaler Poacher gewesen und jemand, der, ja, also viele wichtige Tore gemacht hat. Ich glaube, unter anderem auch im Champions-League-Finale 2007 für Milan getroffen hat, bei der Rache gegen Liverpool. Aber die Hauptassoziation, die ich mit Inzaghi habe, ist das legendäre Zitat von Sir Alex Ferguson, he was born offside, weil Inzaghi halt eben, wie es auch Poacher so machen, immer so an der Grenze oder oft eben auch über der Grenze zum Abseits gelauert hat, hat Fergie eben mal dieses Zitat rausgehauen. Und ich finde, he was born offside, also er wurde im Abseits geboren, finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Michael Owen, einer der seltsamsten und weirdesten Typen, die der Fußball hervorgebracht hat, aber eben auch ein Ballon d'Or-Gewinner. Und dieser Ballon d'Or-Gewinner, der ist zum Zeitpunkt der Entstehung des Videos, aber ich glaube, noch nicht war. Es gibt ein Video von Michael Owen, das müsst ihr euch eigentlich anschauen. Das ist in meinen Augen auch Football Heritage, das gehört zur Allgemeinbildung eines Fußballfans dazu. Es gibt ein Video von Michael Owen, wo er gegen einen 13-jährigen Torhüter antritt und gegen den halt irgendwie sowohl im 1 gegen 1 als auch aus der Distanz irgendwie Torschuss macht, Torabschluss. Und er trifft natürlich entsprechend häufig und jubelt exorbitant, macht so eine geile Faust, als er einmal trifft, sagt unter anderem den Satz Game Set Match Owen, reißt die Arme hoch und zeigt so hinten auf seinen Rücken, wo sein Name draufsteht, wie gesagt, gegen einen 13-jährigen Torhüter. Und der Torwarttrainer dieses Kindes, der auch, glaube ich, ein ehemaliger Profi-Torhüter war, sagt dann irgendwann in diesem Video diesen überragenden Satz:
Get in there!
Well done, he's 13.
Game set and match, Owen.
Nachdem Owen getroffen hat und sich wieder so übertrieben feiert. Well done, he's 13. Also gut gemacht, er ist 13 Jahre alt. Und das ist in meinen Augen Kunst. Das ist so unfreiwillig lustig und sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Luis Figo. Mit Luis Figo verbinde ich Bravo Sport Poster in meinem Zimmer, dazu später mehr. Eines meiner ersten Fußballtrikots, ein gefälschtes Portugal-Trikot. Und einen meiner ersten Lieblingsspieler, der Luis Figo gewesen ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil er mit mir denselben Geburtstag teilt. Das tut Marcel Janssen fairerweise auch, aber da hat es nie zum Lieblingsspieler gereicht. Aber Luis Figo fand ich damals immer sehr, sehr cool, sehr, sehr toll, weil die 7 auch meine Lieblingszahl war und weil das eben ein Spieler war, der am selben Tag wie ich Geburtstag hat. Raul natürlich, Schalke-Zeit, also meine präsentesten Erinnerungen sind tatsächlich als Fußballer oder an den Fußballer Raul mit Schalke 04 verbunden, vor allem eben mit diesem legendären Lupfer nachts, oder der Lupfer gegen Rensing, glaube ich, dann das Tor, was er macht nach Zuspiel Jurado, die Kombination mit Draxler, das Tor gegen die Bayern im Pokal-Halbfinale, ey, was der Typ einfach für einen Katalog angelegt hat innerhalb der 2 Jahre, die er da gewesen ist, an geilen Momenten. Aber ich hatte einen sehr guten Kindheitsfreund, der, während ich für Manchester United war und großer Fan von David Beckham gewesen bin, war der immer für Real Madrid und sein Lieblingsspieler war Raul. Und der hatte im Zimmer ein Poster auch von Raul aus der Bravo Sport hängen, das ich heute noch vor Augen habe in diesem weißen Ballett-Trikot, in diesem weißen Real Madrid-Trikot. Und das ist so die Erinnerung, die ich noch mit Raul verbinde. Dann geht's weiter mit Van Nistelrooy. Ruud van Nistelrooy. Ein geiler Stürmer gewesen, links wie rechts, eine Nase gehabt vor dem Tor, die unglaublich gewesen ist, eine geile Abschlusstechnik, körperlich auch stark. Und da ist meine, also präsenteste Erinnerung tatsächlich, auch wenn er bei United lange gespielt hat, seine Einwechslung in seinem zweiten Spiel, glaube ich, für den HSV. Er hat vorher schon mal eine Minute gespielt, aber er kam rein gegen den VfB Stuttgart beim Stand von 1:1 und hat innerhalb von 90 Sekunden, glaube ich, einen Doppelpack erzielt und auf 3:1 für den HSV gestellt. Und man dachte, okay, krass, wen haben die da an Land gezogen? So gut wurde es dann nicht. Also, seine Quote war am Ende okay. Der hat 36 Spiele in der Bundesliga gemacht, 12 Tore, damit kannst du komplett leben. Aber es wurde nie wieder so gut, wie dieses Doppelpackspiel es so ein bisschen angedeutet hatte. Patrick Kluivert, muss ich passen? Irgendwie habe ich keine Erinnerungen oder Assoziationen mit Patrick Kluivert. Ich weiß natürlich Oranje, Barcelona, etc. Aber ich kann nichts dazu sagen. Sagen kann ich was zum letzten Spieler, der hier genannt wurde. Und das ist Alessandro Del Piero. Dass Juventus damals zwangsabgestiegen wurde nach Calciopoli, nach dem Skandal der Schiedsrichterbestechung, das war absolut folgerichtig und man kann sogar darüber diskutieren, ob sie nicht sogar zu glimpflich davonkamen oder es mehr hätte sein müssen als ein reiner Abstieg in die Serie B, vielleicht noch tiefer runter, weil sie waren ja dann auch schnell wieder zurück. Unter anderem eben, weil Del Piero Juve treu geblieben ist und den legendären Satz gesagt hat, ein Kavalier verlässt seine Dame nicht, und Juventus die Treue gehalten hat. Und das fand ich, waren, auch wenn die Umstände bescheiden waren, trotzdem ein bossiger Move von Alessandro Del Piero, der mittlerweile ja auch einen sehr ordentlichen Job macht als, ich glaube, TV-Experte im amerikanischen Fernsehen. Kann man sich auf jeden Fall auch gut geben, den Mann. Da hing noch eine Frage an, würden die Spieler heute im modernen Fußball noch so ein Standing haben wie damals? Das ist natürlich immer schwer zu sagen, weil sich die Nachfrage nach bestimmten Spielertypen verändert. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Talent, also wenn jemand das Talent hatte, zu den Besten seiner Zeit zu gehören, was ja auf diese Spieler absolut alle zutrifft, zu Zeitpunkt X, dann glaube ich, wäre das Talent auch da gewesen, 10 Jahre oder 20 Jahre später, wenn dieser Spieler dann halt einfach unter den neuen Bedingungen genauso gefördert worden wäre wie die anderen Spieler dann auch, dann glaube ich, wäre das Talent auch so durchgeschienen, wie es dann eben in ihrer Zeit der Fall gewesen ist. Der einzige, wo ich sagen würde, also Inzaghi hat einem Spiel an sich halt relativ wenig gegeben, und ich könnte mir vorstellen, Inzaghi wäre vielleicht jemand, wo ich sagen würde, das ist ein Spielertyp, ein Stürmertyp, der würde es heute vielleicht schwerer haben von dem, was gefragt ist, aber ansonsten glaube ich, diese Spieler wären auch groß geworden in anderen Zeiten, dafür haben sie alle miteinander zu viel Talent gehabt. Grüße aus dem Internet, ja. Jagnas aus unserem Discord schreibt, Moin Niklas, ich weiß, es ist zwar noch früh, Bundesliga startet erst am 23. August wieder, aber wie wäre es mit einer Runde Higher-Lower, also höher oder tiefer, in Hinsicht auf die Abschlusstabelle der kommenden Bundesliga-Saison bei St. Pauli und Kiel? Kannst du dementsprechend 17 und 18 als Ausgangswert nehmen? Grüße. Also, wir gehen jetzt einmal die Tabelle durch. Ich würde sagen, der Spannung halber lieber von unten nach oben als von oben nach unten. Und ich sage bei jedem Team, ich gucke ja auf die Tabelle der Vorsaison und dann halt gedacht eben mit Pauli als 17. und Kiel als 18. und sage bei jedem Team, ob ich glaube, dass sie in der Abschlusstabelle der Vorsaison über ihrem aktuellen Platz stehen werden, darunter oder einfach diesen Platz halten. Und wir starten rein eben mit Holstein Kiel auf 18 und ich sage higher als 18, höher als 18. St. Pauli lower, niedriger. St. Pauli letztes Mal in der Bundesliga gewesen, als Lautern glaube ich auch oben war, damals auch sang- und klanglos abgestiegen, hatte zwei Pauli-Fans mit großer Klappe in meiner Stufe damals, in der Oberstufe, die mir gut auf den Sack gingen, und habe mich herrlich gefreut über den Abstieg damals. Und ich glaube, auch dieses Jahr geht es nach dem Hürzeler-Abgang schnurstracks wieder runter. Deswegen Pauli lower als 17. Bochum, die 16. waren in der Vorsaison, sage ich higher. Union Berlin 15, higher. Borussia Mönchengladbach 14, higher. Mainz 05 13, lower. VfL Wolfsburg 12, ihr wisst es, higher. FC Augsburg 11, lower. Soll ich mehr dazu sagen eigentlich, fällt mir gerade ein. Also ich versuche mal im Nachgang ein paar Sachen zu begründen. Ich finde Borussia Mönchengladbach zum Beispiel hat einige gute Sachen gemacht. Also wir haben ja oft diskutiert, weil ich kann hoffentlich jetzt schon sagen, also wenn man ein Spektrum hat, wie wohlwollend bis kritisch man auf den Transfersommer von Borussia Mönchengladbach schaut bisher, dann bin ich am wohlwollenderen Ende. Also Nico zum Beispiel ist recht skeptisch gegenüber dem, was Gladbach bisher gemacht hat, mit eben dem Kieler Kapitän holen, Sander mit Tim Kleindienst und für den ja auch durchaus gutes Geld ausgegeben, mit Kevin Stöger. Und ich bin der Meinung, das ist gut. Ich mag das, was die da machen. Ich glaube vor allem, also Fußball muss nach wie vor nicht kompliziert sein, und Kevin Stöger ist eine Ein-Mann-Chancen-Kreierungsmaschine, und er wird Chancen kreieren, und Honorar wird auch wieder gute Eckbälle, gute Flanken schlagen, und wenn du dann mit Tim Kleindienst mal einen Abnehmer vorne drin hast, der das auch liefern kann und der damit was anfangen kann, bist du schon mal, glaube ich, auf einem guten Weg. Und selbst wenn Tim Kleindienst nicht die Tore macht, wird der Wout Weghorst-Effekt zutreffen, und der wird vielleicht nicht nur einen, sondern zwei Gegenspieler binden und damit Räume schaffen für andere Leute. Deswegen Gladbach habe ich höher in der Einschätzung. Ja, und Wolfsburg underperformed, gemessen am Kader halt trotz allem schon, und deswegen glaube ich, die werden höher gehen, und Augsburg wird Probleme kriegen. SC Freiburg auf 10, lower. glaube ich nicht dran, dass die in der oberen Tabellenhälfte abschließen im ersten Jahr unter Julian Schuster. Ich glaube, da wird es ein paar Findungsprobleme geben. Ein bisschen den Post-Christian Streich-Blues, den werden sie, glaube ich, spüren. Werder Bremen auf 9, das ist ganz, ganz schwierig. Ich sage einfach mal, bleiben. Werder bleibt da, wo sie sind, nämlich an der Kante oder am Ende der oberen Tabellenhälfte. Heidenheim ganz, ganz deutlich lower, also lower. Kleindienst verloren, Beste ging zu Benfica, Dingchi ist auch weg. Das wird ganz, ganz schwierig. Ich finde, Heidenheim hat von den Transfers her die Dinge eigentlich ganz clever gelöst, weil ich glaube, Mikkel Kaufmann hat das Profil, um dir ähnliche Dinge geben zu können, die Tim Kleindienst auch gegeben hat. Also ich glaube, da haben sie jetzt auf einer Budget-Ebene jemanden gefunden, der da durchaus das geben könnte. Dingchi war ein super schneller Spieler. Was macht Heidenheim? Sie holen mit Sirlot Conte einen der schnellsten Spieler der zweiten Bundesliga und bringen dann eben auch wieder diese Tempokomponente mit rein. Also ich verstehe total, was Heidenheim macht. Ich finde das sehr, sehr schlüssig, aber ich glaube, die Hände sind ihnen dann auch ein bisschen gebunden und deswegen sage ich ganz klar lower. TSG Hoffenheim lower und auch hoffentlich lower. Eintracht Frankfurt bleiben da, wo sie sind. Borussia Dortmund higher. Leipzig lower. Bayern higher. Stuttgart lower. Also Stuttgart kann die Vizemeisterschaft nicht verteidigen. Bayern wird da wieder vorbeiziehen. Dann die große Frage. Bayer Leverkusen, also higher kann ich nicht gehen. Bayer bleibt. Also ich nehme jetzt schon ein bisschen was vorweg von meiner eigenen Prognose, die ich vielleicht später nochmal abgeben werde und nicht vielleicht, die werde ich abgeben. Aber ich sag mal so, Leverkusen bleibt und würde damit nicht verdrängt werden vom Platz an der Sonne in der Bundesliga. Das war mein Bundesliga higher or lower. Und wir ziehen weiter zur Frage von Starbuck. Nicht Strabag, die immer hier diese Bausachen machen. Starbuck 5675. Servus, was haltet ihr, eure Erlauchtheit Levinson, von der neuen Transferpolitik von Schalke? Durch Ben Manga und Marc Wilmots scheint sich im Moment sehr viel zu verändern. Ob es Wilmots ist, weiß ich nicht. Geht es für Schalke durch die neuen Transfers wieder nach oben? Oder wird es wieder eine enttäuschende Saison? Liebe Grüße aus Fehlage. Wollte jetzt irgendeinen blöden Wortwitz mit Armin Fee machen, aber mir fällt keiner ein. Oder ich kenne einen Wortwitz mit Armin Fee, aber der ist nicht jugendfrei. Zu einer erfolgreichen Saison gehören mehr als nur gute Einzeltransfers. Das kann man schon mal vorwegschieben. Und wir haben schon mal über Ben Manga gesprochen. Und Nico zum Beispiel, als jemand, der ihn aus oder bei seinem eigenen Verein erlebt hat, hat gesagt, Ben Manga sehr gut im Finden von einzelnen Spielern, die sehr viel Potenzial haben, vielleicht nicht ganz so gut im Zusammenstellen eines harmonierenden, erfolgreichen Kaders. Mal schauen, wie es dann bei Schalke am Ende des Tages aussieht. Und du brauchst eben auch darüber hinaus einen Trainer mit einer Spielidee, die zu diesem Kader passt. Also es sind mehr Faktoren, die mit reinspielen in die Frage, ob Schalke wieder oben angreifen kann, als die Transfers, die sie getätigt haben. Deswegen den Teil würde ich ein bisschen ausklammern. Grundsätzlich mag ich total die Kombination, die Schalke bisher hier auf dem Transfermarkt an den Tag gelegt hat, weil es ist eine Mischung aus Neuzugängen, aus spannenden Märkten, weil ich finde, aus der Schweizer Liga kam ja Gantenbein, die Schweizer Liga ist ein Markt mit sehr viel Potenzial, da hat ja zum Beispiel auch Calafiori noch gespielt bei Basel, bevor er dann zu Bologna gewechselt ist, the one that got away für mich, weil das ärgert mich total, weil ich hatte ein paar gute Calls in den letzten Jahren für mich persönlich. Einer war Edon Zegrova, den ich letztes Jahr schon auf dem Zettel hatte und da auch noch einen Doc-File habe, der das nachweisen kann. Aber Calafiori weiß ich noch, dass ich mir den angeschaut habe für einen Shopping-Guide Werder Bremen, als er noch bei Basel gespielt hat und dann aber nicht genommen habe, weil ich dachte, ach, das kann sich Bremen eh nicht leisten und dann mit wem anders gegangen bin und deswegen gibt es da keinen Nachweis für. Aber also der Schweizer Markt, nach meinem Eigenlob, was ich gerade nochmal platziert habe, weil es an meinem Ego nagt, nach meinem Eigenlob, also der Schweizer Markt ist spannend, skandinavischer Markt ist spannend, da kommt Emil Højlund her. Dann haben sie Sylla geholt, Musa Sylla aus der Ligue 2, auch die Ligue 2 ist ein super spannender Markt, wo man geile Spieler finden kann. Batista Mendy, der jetzt bei Trabzonspor spielt, ist ein spannender Spieler. Nicht fürs oberste Regal unbedingt, aber grundsätzlich ein super spannender Spieler für die Sechserposition gewesen. Mohamed Kaba, der aus der Ligue 2 von Valenciennes zu Lecce gewechselt ist, wo ich sehr gespannt bin auf seine zweite Saison in der Serie A. Also spannende Märkte, aus denen Schalke sich da bedient. Und Spieler auch in einem guten Alterssegment. Also Musa Sylla ist, glaube ich, 24. Der ist schon was älter natürlich, jetzt älter in Anführungszeichen. Aber die anderen Jungs, Højlund ist 19 Jahre, Felipe Sanchez ist 20 Jahre, Gantenbein ist, glaube ich, 23, Wasinski ist 20 Jahre alt, der ist aus Belgien gekommen. Also Spieler, die auch Gamble sind, aber wo es eine Chance gibt, dass du halt einen richtig guten Return of Invest kriegst, sowohl sportlich als auch finanziell irgendwann mal vielleicht. Und um im Business-Sprech zu bleiben, mischt Schalke das bisher ganz gut mit, ja, so Market Opportunities, also so Gelegenheiten, die der Markt bietet, um Zweitliga-erfahrene Spieler zu holen, die in einem, im sogenannten besten Fußballeralter sind, wo du weißt, was du kriegst, also Donkor und Ron-Torben Hoffmann, die von Braunschweig gekommen sind, dann hast du noch einen Bachmann geholt von Hansa Rostock, der Zweitliga-Erfahrung hat, und ich glaube, diese Mischung aus, ja, sicheren Bänken und Spielern, wo du weißt, was du kriegst, und halt vielversprechenden Talenten, der ist durchaus spannend. Ich würde gerne noch ein paar Worte zu verlieren zu zwei Spielern, die ich mir ein bisschen näher angeschaut habe, was das Material eben so hergab, weil jetzt gerade bei Emil Højlund nicht so wahnsinnig viel, was ich bei uns im Scouting-Tool finden konnte. Also, du kriegst nicht Rasmus Højlund nur ein bisschen jünger. Das muss man, glaube ich, ganz klar vorwegschieben. Weil, also, die sind beide groß. Ich glaube, sowohl Rasmus als auch Emil Højlund knacken die 1,90. Aber Rasmus hat dabei deutlich mehr Explosivität und Dynamik im Antritt und auf den ersten Metern, als sie Emil Højlund hat. Der ist auch echt schnell, aber der wird schnell auf Strecke. Der hat eine sehr gute Endgeschwindigkeit und macht dann sehr, sehr große, raumgreifende Schritte, aber ist nicht jemand, der, glaube ich, so dieselbe explosive Athletik hat wie sein älterer Bruder. Und ich finde, also was er gut macht, ist, er hat einen soliden Abschluss, der ist unheimlich fleißig, wie es ja auch sein älterer Bruder ist, und hat gute Bewegungsabläufe abseits des Balles, aber einen ganz schwierigen ersten Kontakt finde ich noch, sehr, sehr inkonstant, der Ball springt dann oft echt deutlich zu weit weg und technisch allgemein noch arg Hit and Miss. Also ich glaube, bei Emil Højlund ist der Weg noch recht weit, dass der Schalke auf konstant weiterhilft. Das ist ein spannender Transfer, spannende Wertanlage, aber also der ist auf jeden Fall, also wenn man sagt, ein ungeschliffener Diamant, dann liegt die Betonung da wirklich auf ungeschliffen. Und da habe ich noch Felipe Sanchez angeschaut, den Innenverteidiger, der von Gimnasia aus Argentinien gekommen ist, 20 Jahre alt, 1,84 groß, jetzt gar nicht überwältigend groß, aber dafür saugute Kopfballstatistiken, sehr guter Kopfballspieler, gewinnt da wirklich echt einen beachtlichen Anteil seiner Duelle in der Luft. Er ist ein Linksfuß, macht ihn schon mal sehr, sehr attraktiv, weil das eben seltener ist im Verhältnis. Und ein Linksfuß, der wie ich finde, gute Anlagen in der Spieleröffnung hat und vor allem auch echt gute Anlagen zeigt bei langen Pässen. Seien das jetzt Bälle einfach nur hinter die Kette in die Tiefe, seien das diagonale Verlagerungen, hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er da Talent hat und da ein Faktor sein kann. Und ich glaube, das ist jemand, der aufgrund seines Spielerprofils, Linksfuß, kopfballstarker Innenverteidiger mit einer guten Spieleröffnung und guten langen Bällen, am ehesten würde ich sagen noch Mängel in dem klassischen Spiel eines Verteidigers, nämlich im Verteidigen an sich, da sehe ich die größten Chancen darauf, dass er schnell einen sportlichen Mehrwert hat und dann vielleicht auch da finanziell irgendwas abwerfen könnte in der Zukunft. Also so viel zu Schalkes Transfergebaren. Vorletzte Frage kommt von Juan Quispe 3494. Wie sieht die Top 5 deiner Lieblings-Pokémon aus? Ich bin ja ein Kind der ersten Generation. Also ich bin ja aufgewachsen mit der blauen Edition. Ich weiß noch, dass die blaue Edition, mein Vater ist ja selbstständig mit einem kleinen Betrieb. Und dieser Betrieb lag unweit oder liegt immer noch unweit eines Elektronikfachhandels. Und ich weiß noch, dass mein Vater damals dann auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit darüber ist, die blaue Edition gekauft hat und die dann mit nach Hause gebracht hat. Und das war das allergrößte für mich. Und habe das Spiel wirklich geliebt. Und deswegen kommen meine 5 Lieblings-Pokémon auch allesamt aus der ersten Generation. Ich habe sogar noch die silberne, goldene Edition aktiv gespielt. Dann später nochmal als Erwachsener irgendwelche späteren Blattgrün oder was auch immer. Aber die Edition, mit denen ich wirklich was verbinde, das ist halt blau respektive rot, wobei ich blau hatte, die gelbe Edition mit Pikachu und dann eben noch Silber und Gold. Und meine Top 5 sind von hinten nach vorne auf der 5 Zhandarma. Fand ich saugeil, sah saucool aus, hat quasi so ein bisschen, also diese Stachel sahen aus wie die Frisur von einem Super Saiyajin 3. Auf der 4 Kabutops, sehr angelehnt, wie ich finde, in der Optik fast, nicht ganz vom Kopf her, aber von diesen Sicheln und sowas, an die Aliens aus der Alien-Reihe. Fand ich auch sehr, sehr geil, also rest in Piss an alle, die da Amoroso Ammonitas genommen haben, weil die waren sehr, sehr uncool im Vergleich. Auf der 3 Alpollo, gibt ja viele Gengar-Fans, heute unter anderem jemand mit einem Gengar-Kuscheltier wieder gesehen, aber ich fand Alpollo immer cooler als Gengar oder das coolste von diesen 3 Geister-Pokémon. Und deswegen das meine 3. Meine Nummer 2 gab es nur in der Safari-Zone damals, Tauros. Dieser Büffel mit den 3 Schwänzen. Und den fand ich sau cool. Der konnte auch geile Attacken lernen, glaube ich. Also Stampfer hat immer geballert. Ich meine auch, der konnte Erdbeben lernen, bin mir nicht ganz sicher. Und Tauros, oder Hyperstrahl sogar vielleicht auch. Tauros fand ich auf jeden Fall immer saugeil. Und auch in der TV-Serie sehr, sehr cool. Deswegen, das meine 2 und meine Nummer 1. Denn es ist wirklich wahr, mein früheres Gamertag bei PlayStation war Bisasam 91. Und auf gewissen Portalen firmiere ich immer noch unter diesem Namen. Bisasam war meine erste Wahl. Man durfte damals wählen zwischen Shiggy, Glumanda und Bisa. Und für mich war immer ganz klar, ich will Bisasam haben. Wusste damals nicht, dass es auch eine strategisch kluge Entscheidung ist, weil du ja in den ersten beiden Arenen super gut damit arbeiten kannst. Die erste sind hier die Steinottos von Rocco, denen du mit halt mit Rankenhieb komplett die Nase lang machst. Und wenn du ausreichend trainierst, hast du für die zweite Arena, wo Wasser-Pokémon sind, auch schon Rasierblatt gelernt, meistens ein Volltreffer. Und von daher war das für die ersten zwei Arenen auch Gold wert, da mit Bisasam respektive später Bisaknosp reinzugehen. Und ja, ich liebe Bisasam, meine Nummer 1. Und nur noch eine Frage bleibt auch tatsächlich übrig. Und es ist die Frage von Nathaniel Maulwurf 1765, der sich selbst als der schwer Aussprechbare bezeichnet. Aber diesmal habe ich es geschafft. Ihr habt nach OneFootball, da nehme ich noch einen Bezug auf die Tatsache, dass letzte Woche plötzlich eben Content weggefallen ist und wir, blank waren. Moin, ihr habt nach OneFootball diesen Kanal aufgebaut und seid damit erfolgreich. Letzte Woche konntet ihr jedoch kaum Content produzieren. Meine Frage, wie groß ist der Druck für euch, Content zu produzieren? Habt ihr manchmal Angst, dass die Entwicklung stagniert oder rückläufig ist? Und wie bewahrt ihr euch ein positives Mindset? Der Druck ist auf jeden Fall da, den machen wir uns auf jeden Fall selber. Also das ging, glaube ich, keinem von uns gut damit letzte Woche, damit leben zu müssen, dass wir dann nach diesen 2 Content-Pieces nichts mehr produzieren und nichts mehr bringen konnten. Also ich habe sogar überlegt, ob ich irgendwie, weil ich bin ja in Italien gewesen von Dienstag bis Donnerstag, bin dann freitags gelandet bei meinen Eltern, überlegt, ob ich jemanden kenne, der irgendeine Form von Aufnahmemöglichkeit hat, halbwegs professionell, um da vielleicht noch eine Reaction aufnehmen zu können auf einen Girassi-Transfer. Habe ich dann keinen gefunden, mir ist auch keiner eingefallen, wo sich das irgendwie von der Anfahrt her in Grenzen gehalten hätte. Aber das ist auf jeden Fall ein Faktor, der Druck ist da und man macht sich natürlich auch Sorgen, weil ich würde sagen, also kann man ja mal einfach ein bisschen ehrlich reden. Man muss ja auch, kann auch ehrlich reden, ohne Sachen immer als Real Talk bezeichnen zu müssen. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert, was wir hier gerade haben. Insofern, das kann ich auch ganz offen sagen, dass die Möglichkeit, die wir hier gerade haben, auch wirtschaftlich von dem zu profitieren, was wir erarbeiten, eine einmalige Chance in unser aller Leben wahrscheinlich ist. Weil wir haben alle den Vergleich gehabt, Ja, wir haben alle den Vergleich gehabt, ich sag's mal neutral, dazu, wie es ist, wenn man angestellt ist und sehen jetzt den Kontrast dazu, wie es ist, wenn man der Hauptprofiteur von dem ist, was man erarbeitet. Und das ist ein Riesenprivileg und auch eine Riesenchance. Aber wie bei allen Sachen im Leben, die einem halt was bedeuten, und das tut es hier auf jeden Fall, also nicht nur wegen wirtschaftlichen, sondern auch, wenn man halt einen Stolz darüber empfindet, was man hier aufgebaut hat. Also ich bin da sehr, sehr stolz drauf, auf das, also auf das Gesamtwerk, also sowohl auf Culture Berlin als auch auf 50+2 und alles, was damit dranhängt. Aber bei allen Sachen, auf die man stolz ist und die was bedeuten, hat man natürlich auch eine Angst, die zu verlieren. Und ich würde sagen, die Kehrseite von dem, dass wir halt gerade so viele Möglichkeiten haben und dass halt Dinge gehen, die im Angestelltenverhältnis nicht gehen würden. Die Kehrseite davon ist halt Druck, zu performen, am Start zu sein, nicht auszufallen und halt auch eine Sorge davor, eine Sorge, was ist, wenn es mal nicht mehr so ist. Weil, also ich möchte und wünsche mir, dass wir das noch viele Jahre machen können, in der Form, in der wir es machen. Natürlich auch mit Wachstum, vielleicht auch mit der Community zusammen. Vielleicht wachsen auch mal Leute raus, das passiert ja auch mal, ist ja auch total okay, und neue Leute wachsen rein. Aber ich möchte das hier, was wir machen, noch weiter aufbauen. Hab für meine Begriffe noch lange nicht fertig und würde gerne noch viele Jahre das weiter betreiben. Aber man weiß halt nie, ne? Das ist halt so eine Sache, also du weißt halt nie, wie lange man einen cool findet, keine Ahnung, wie lange das hält, und solche Restgedanken bleiben natürlich auch. Und jetzt hast du ja gefragt zum positiven Mindset, also es kommt aus der Tatsache heraus, glaube ich, dass der Job einfach unheimlich viel Spaß macht und wir viel Freude daran haben und auch Freude daran haben, miteinander zu arbeiten und uns gut verstehen. Natürlich haben wir auch Meinungsverschiedenheiten, und wenn es dann eben nicht nur um Fußball geht, sondern auch einfach um, ja, eher trockenere Themen und sogenannte Geschäftsentscheidungen, da kann es auch schon mal ein bisschen Reibereien geben, aber alles total im Rahmen. Aber mein positives Mindset ziehe ich, glaube ich, total aus meinem Privaten. Ich habe jetzt echt das Glück, jemanden an meiner Seite zu wissen, der oder die für mich so viel positive Energie in mein Leben bringt. Das gibt mir einfach enorm viel und auch enorm viel Antrieb und Energie und Kraft. Und ich glaube, also da ziehe ich einen Großteil meiner positiven Energie her. Aber da hängt natürlich auch was dran, weil ich jetzt zumindest, so blicke ich darauf, für mich ist jetzt, also das hier und was hier passiert und was wir schaffen und nicht schaffen, das denke ich nicht mehr nur noch aus einer Perspektive, was es für mich bedeutet, sondern auch, was es darüber hinaus für uns bedeutet. Also es ist nicht mehr eine Sache, die in meinem Kopf nur noch mich betrifft, sondern die ist größer als das, und dementsprechend hängt da eben auch nochmal mehr dran. Und ja, es gibt auf jeden Fall Druck, weil es gab auf jeden Fall Situationen, da hätten wir, glaube ich, also im Angestelltenverhältnis gesagt, ja, nee, heute nicht. Oder auch, also Momente, in denen auch ich krank gewesen bin, aber halt dann trotzdem, also irgendwie mich vor die Kamera gesetzt habe, weil ich gedacht habe, okay, es geht jetzt auch nicht anders so richtig. Und manchmal geht es auch nicht anders, wenn man halt vertragliche Verpflichtungen hat, die Leute, die jetzt uns zugucken, vielleicht nicht kennen, die aber eben real existieren und die dann auch so gewisse Zwänge schaffen, an die man sich halten muss, die man ja auch selber eingegangen ist. Von daher, es geht gar nicht um Mitleid, aber nur, um auch mal so einen Blick zu geben hinter die Kulissen, wie das dann eben da so aussieht. Ja. Aber das ist so die Situation, und ich glaube, Nico ist jetzt gerade im Urlaub und der braucht den ganz, ganz dringend. Ich gehe nach dieser Woche in Urlaub und ich brauche den ehrlicherweise auch ganz, ganz dringend. Und dann hoffe ich, dass wir alle so aufladen können, die Batterien in der Zeit, in der wir weg sind, dass wir danach wieder voll angreifen können. Weil wir haben noch einiges vor, und ich freue mich auf die neue Saison, und ich freue mich echt seit gefühlt 2 Jahren, weil so lange liegt es schon in der Schublade, auf ein Format, das ich endlich gerne starten würde und wo uns die Realität immer noch dazwischen gegrätscht ist, und ich hoffe, es ist dann irgendwann bald soweit. So viel dazu, das war mal ein kleiner Schweif und Einblick so in die, ja, Gedankenwelten von mir und dem, was vielleicht so auch hinter den Kulissen so ein bisschen abgeht und passiert. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Supporten, denn das, was wir hier machen und was ich gerade erzählt habe, das geht eben nur, weil ihr uns supportet. Von daher vielen Dank dafür. Gerne liken, gerne kommentieren, gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Auf Wiedersehen.